Noch war Christinas Wartezeit nicht vorüber. Es muss sie hart angekommen sein, zu entdecken, dass sie Geduld haben musste, bis nach dem Tod des Papstes ein neuer gewählt wurde, was erst im April 1655 geschah, dass sie warten musste, bis er bestimmte, wann sie nach Rom kommen durfte. Das erste Mal wurde sie ganz unköniglich von ihren fortan lebenslangen Geldproblemen geplagt. Sie musste sich sogar bei ihrem Gastgeber, dem Erzherzog von Brüssel, Geld leihen. Von ihren pommerschen Gütern konnte sie jetzt nichts erwarten. Die Schweden hatten sie bei einem Krieg gegen Polen verwüstet. Außerdem starb im April ihre Mutter mit 56 Jahren. Eine kurze Trauerzeit verbrachte sie überwiegend mit Landpartien und Jagden. Nein, groß trauern konnte sie um die kalte, lieblose und zugleich gefühlsmäßig exzentrische Mutter nicht. Man kann Christina in der Tat ihr verzerrtes Frauenbild vorwerfen. Sicherlich wurzelten die Ursachen in ihrer Beziehung zur Mutter. Die schöne Maria Eleonora, die sich nie in Schweden heimisch gefühlt hatte, ihre Tochter von Anfang an abgelehnt hatte und dann wieder durch übertriebene Fürsorge an sich binden wollte, war die schwerste Hypothek für die Persönlichkeit Christinas. Ihre politische Bedeutungslosigkeit, die Fehlgeburten, die hysterische Sorge, hauptsächlich um ihr eigenes Wohlergehen, gehörten sicherlich zu den Faktoren, warum Christina für sich ein weibliches Schicksal ablehnte. Wie kann ein Kind ertragen, dass die Mutter um den toten Gatten jahrelang unmäßig trauert, sein Herz in einer silbernen Kapsel über dem Bett hängen hat, indem sie mit dem Kind in schwarzen Tüchern schläft? Was ist von einer Mutter zu halten, die sich zur Unterhaltung mit Narren, Zwergen und Verwachsenen umgibt, wie es damals üblich war, eine angsteinflößende Gesellschaft für die Tochter, die selbst unter einer verwachsenen Schulter leidet, als Kind auch nicht größer als die Zwerge ist und ihnen dadurch gleicht. In ihren Memoiren von 1680 schreibt Christina über diese Zeit, als der einbalsamierte Leichnam ihres Vaters 2 Jahre nach seinem Tod nach Schweden überführt worden war. Alle Fenster waren schwarz verhängt. Man sah fast gar nichts. Tag und Nacht brannten Wachskerzen. Sie weinte fast unablässig. Sie liebte mich doch sehr zärtlich und sagte, dass ich des verstorbenen Königs lebendes Abbild sei. Allein ihre maßlose Liebe brachte mich fast zur Verzweiflung. Ich musste bei ihr liegen und sie ließ mich keinen Augenblick aus den Augen. Christina war ein Kind, dem das alles nur Angst machen konnte, das nichts sehnlicher wünschte, als sich in ihre Räume zu begeben, um dort unbehelligt von mütterlich vereinnahmenden Blicken zu lernen. Dazu kommt eine eigenwillige Haltung zum Trinken. Sie mag weder Bier noch Wein, was damals verdünnt auch Kindern gegeben wurde. Wasser wurde ihr wohl aus hygienischen Gründen versagt. Sie hat Durst. Nicht nur Durst nach eigener Bestätigung, sondern auch körperlich. Als sie das Waschwasser, gesammelten Tau, trinkt, wird sie von der Königin mit der Rute geschlagen. In der Beziehung zu ihren Geschlechtsgenossinnen offenbart sich Christinas Widersprüchlichkeit deutlich. Verachtung auf der einen Seite, Verehrung und Parteinahme auf der anderen. Schon in Schweden verbot sie die Hexenverfolgung und setzte das auch in ihren deutschsprachigen Herrschaftsgebieten durch. Gleich nach dem Westfälischen Frieden, als ihr die Herzogtümer Werden und Bremen zugesprochen wurden, beendet sie anlässlich eines Hexenprozesses in der Stadt Werden dieses Unwesen. Wir hiermit gnädigst und ernstlich anbefehlen, dass ihr alle fernere Inquisition und Prozess in diesem Hexenunwesen einstellet. Es bereitet ihr keine Probleme, Verrat grausam zu bestrafen und zum Tode zu verurteilen, aber ihr ist klar, wann etwas gegen die Vernunft geht. Das will sie nicht akzeptieren. Noch auf dem Totenbett schwört sie Rache gegen den Vergewaltiger eines unter ihrem Schutz lebenden jungen Mädchens. War es ihre Entscheidung, nicht zu heiraten, keines Mannes Furche zu sein, die den Glaubenswechsel beeinflusste? Das Zölibat besaß eine andere positive Stellung im Katholizismus als im lutherischen Glauben, welcher diese Einschränkung des Lebens als unnatürlich ablehnte. War es die Lektüre von Descartes, der über die Leidenschaften der Seele schrieb und so eines ihrer Lebensthemen berührte? In allen Situationen war sie eine Frau, die ihren Affekten treu blieb, auch wenn sie von anderen missbilligt wurden. Von Rom erwartete sie mehr Freiheit in der katholischen Welt, aber die Gegenreformation setzte sogar den verehrten Dekart 1663 auf den Index. In Rom, so stellte sie sich vielleicht vor, würde sie als zölibatär lebende Frau geachtet, da dieses ehelose Leben für die Machtausübung im Kirchenstaat eine Voraussetzung war. Gleichzeitig schätzte sie die genau gegliederte Hierarchie der Kirche mit dem Papst an der Spitze, was dem von ihr vertretenen Absolutismus entsprach. Gleichberechtigt zu sein, ja sogar allen anderen überlegen bevorzugt, das war bisher für sie selbstverständlich. Der Papst war ebenfalls ein Herrscher, hatte Macht. Ihm gegenüber konnte sie sich als Königin fast ebenbürtig fühlen, war ihr doch das absolutistische Gedankengut durch ihre Beziehungen zu Frankreich und dem jungen König Ludwig XIV. Selbstverständlich. Dazu kamen die europäischen Wurzeln der Kultur, deren Ursprünge mehr im Süden zu finden sind als im Norden.